Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Herzlich willkommen. Breitband heute mit Martin Böttcher.
Und mit Vera Linz. Hallo.
Der russisch-ukrainische Konflikt ist eins der beherrschenden internationalen Themen. Man kann sich die Auseinandersetzungen unter vielen Aspekten ansehen. Wir widmen uns heute der digitalen Komponente.
Ja, und was heißt das? Wir lassen uns erklären, wie wahrscheinlich ein Angriff von russischer Seite über das Netz und auf das Netz ist. Und wie eine solche digitale Attacke dann aussehen würde.
Aber auch die deutsche Seite interessiert uns. Wie hat Deutschland digital aufgerüstet? Welche Strategien gibt es in einem möglichen Cyberkrieg?
Ein anderes Thema, die Gewalt gegen JournalistInnen auf Corona-Demonstrationen. Das Journalistenkollektiv Vue Kritik geht nur noch mit Begleitschutz auf solche Demos. Und wir fragen nach, wie es dazu kam.
Breitband Topic.
Der russisch-ukrainische Konflikt beherrscht die Schlagzeilen. Etwa 100.000 Soldaten hat Russland an der Grenze zur Ukraine stationiert. Aber ob Präsident Putin wirklich einen Einmarsch ins Nachbarland plant, darüber gibt es geteilte Ansichten.
Klar aber ist, Russland wäre dazu in der Lage. Die russische Armee ist rein zahlenmäßig die fünftgrößte der Welt. Uns interessiert aber ein anderer Aspekt, nämlich die Fähigkeit, Cyberattacken auszuführen.
Falschinformationen, lahmgelegte Webseiten, Spionagesoftware, das alles sind Wege, die im digitalen Raum eingesetzt werden können, um einem Gegner oder auch anderen Staaten zu schaden. Solche Methoden hat Russland in der Vergangenheit schon genutzt.
Spielen sie auch aktuell eine Rolle? Darüber wollen wir sprechen mit Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Was hat Russland Ihrer Einschätzung nach vor?
Das ist natürlich alles immer ein bisschen Kaffeesatzleserei, da auch ich Herrn Putins Absichten nicht kenne. Aber man kann so ein bisschen verschiedene Szenarien durchdenken. Da könnte man zum Beispiel erstens von einer begrenzten Invasion ausgehen, zum Beispiel in der Ostukraine. Etwas krasser wäre eine vollständige Invasion und dann gäbe es vielleicht auch noch die Variante, dass vielleicht gar nichts passiert. Und je nachdem, von welchem Szenario man ausgeht, ergeben sich verschiedene Einsatzzwecke für Cyberfähigkeiten. Ich denke, drei Elemente sind definitiv dabei. Das eine wird Spionage sein, das zweite wird irgendwas Disruptives sein zur Begleitung einer militärischen Invasion und das dritte werden Informationsoperationen sein, so wie wir sie schon kennen.
Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführen, wenn Sie von diesen möglichen Cyberattacken Russland sprechen. Was genau verbirgt sich denn hinter diesen Sachen, die Sie gerade aufgezählt haben?
Naja, zum einen klassische Spionage zum Beispiel zur Aufklärung militärischer Ziele. Es gab in der Vergangenheit eine Schadsoftware, die Russland zugeschrieben wird, die hat Smartphones von ukrainischen Artilleristen befallen und hat die Ortsposition nach draußen geschickt. Und auf diese Art und Weise konnte man dann den Ort der Artilleriestellung in Orten und zum Beispiel aus der Luft dann ausschalten. Das ist klassisches militärisches Vorgehen, die Kombination dieser Fähigkeiten. Das zweite wäre so disruptivere Varianten, zum Beispiel gegen militärische Führungssysteme, gegen militärische Kommunikationsnetzwerke oder auch generell Kommunikation, ganz einfach um Kommunikation zu erschweren, Logistik zu erschweren und auch internationale Berichterstattung beispielsweise zu vernebeln. Sowas haben wir schon im Georgienkrieg 2008 gesehen, in sehr simpler Form. Und die klassischen Informationsoperationen, das ist also, man nennt es Strategic Communications im westlichen Kontext, da geht es also darum, Narrative zu verbreiten, bestimmte Deutungen von Situationen vor Ort zu pushen und andere zu diskreditieren. Aber das wird auch in Friedenszeiten schon genutzt.
Wir haben ja auch schon öfter Geschichten gehört von russischen Trollfabriken, die sozialen Netzwerke nutzen, um Verunsicherung zu schaffen. Das heißt, zum Cyberkrieg gehört auch die Nutzung von Social Media, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Ja, das ist in der russischen Doktrin, in der Militärdoktrin sogar das Entscheidende. Die reden weniger über Cyberkrieg, auch wenn der Begriff immer ein bisschen schwierig ist, sondern über Informationskonflikt oder über Informationskrieg. Das heißt, das Ziel darin ist immer, die Interpretation von Menschen über die faktische Realität zu beeinflussen. Ja, was vor Ort passiert, mag das eine sein, aber wie Menschen das interpretieren aus der Ferne, ist ja immer gefiltert durch Informationen, durch soziale Medien, durch Wahrnehmung und Wissen. Und da anzugreifen, das ist im Prinzip Teil der Strategie, auch in Friedenszeiten.
Wie und wo hat denn Russland das in der Vergangenheit genutzt? Also weiß man da inzwischen genaueres? Hat die russische Seite vielleicht sogar eine ganz besondere Handschrift?
Naja, sie haben gewissermaßen das Handbuch, das Playbook etabliert. Seit 2014 kann man das beobachten in der Ukraine. Da gibt es so Narrative, die immer wieder gepusht werden. Das eine ist, dass die Ukraine eine westliche Marionettenregierung ist, die illegitim ist, dass die Ukraine einen großen Angriff vorbereitet, auch wenn sich das natürlich physisch gar nicht replizieren lässt in den Zahlen vor Ort. Und ein anderes Merkmal, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ist, dass es gar nicht darum geht, ein Narrativ zu pushen, sondern durch die schiere Anzahl verschiedener, teils widersprüchlicher Narrative in der Art Unsicherheit zu schüren, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was jetzt überhaupt die Realität ist. Also so einen Wasserschlauchansatz verschiedener Narrative, Verschwörungstheorien und am Ende weiß keiner mehr, was wirklich los ist im Szenario. Und das ist natürlich in einem Konflikt Gold wert, weil das erschwert natürlich Gegenreaktionen, Mobilisierung und auch internationale Unterstützung.
Aber genau 100% zurückführen auf die russische Seite kann man das ja in den meisten Fällen nicht, oder? Denn das ist ja das Grundproblem bei diesen ganzen Cyberattacken.
Ja, das ist in der Tat das Schwierige und das ist auch das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, weil man bei Cyberangriffen in der Regel nie so relativ schnell sagen kann, wer es war. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis die Attribution, wie man das nennt, stattgefunden hat. Und generell kann man sagen, je mehr Zeit man hat, desto besser. Wenn wir jetzt aber über einen Konflikt oder einen Krieg nachdenken, geht ja immer alles relativ schnell, holter die Polter. Das heißt, es passiert viel in hoher Geschwindigkeit und da steigt natürlich enorm das Risiko für Fehlwahrnehmung und auch von Fehlinterpretationen. Also beispielsweise, man schreibt fälschlich Russland einen Angriff vor, den Russland vielleicht gar nicht gemacht hat. Oder man schreibt der Ukraine etwas zu, was die Ukraine gar nicht gemacht hat. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir ja nicht nur Russland als Akteur da haben, wir haben auch die westlichen Staaten. Großbritannien hat eine mächtige Cyber-Truppe, die Amerikaner haben US Cyber Command. Wir haben Proxy-Akteure, das heißt also nichtstaatliche Akteure, die vielleicht mit Staaten kooperieren. Das können Kriminelle sein, das können patriotische Hacker sein. Und es könnte auch Drittstaaten geben, die in irgendeiner Form mitmischen und Konfusion erzeugen. Und solche Geschichten unter falscher Flagge können natürlich so ein Zünglein an der Waage sein in Konflikten. Das gab es in der Vergangenheit ja durchaus auch schon.
Welche Wirkung genau können denn solche Angriffe haben? Welchen Schaden können sie anrichten?
Wie intensiv der Schaden sein wird, das hängt eigentlich von dem Szenario ab, von dem wir ausgehen. Wenn man von was Begrenzteren ausgeht, also keine vollständige Invasion, dann wird das wahrscheinlich regional begrenzt bleiben. Daran reden wir vielleicht über temporäre Störungen von Kommunikationssystemen und so weiter. Wenn es ein größeres oder ein eskalatorischeres Szenario ist, dann kann das auch durchaus sowas sein wie ein Stromausfall. Ja, auch sowas hat Russland in der Vergangenheit in der Ukraine schon geübt, 2015 und 2016. Und ein Stromausfall ist natürlich für eine Invasion, für die konventionellen Truppen vor Ort auch hilfreich, weil auch dann lässt sich natürlich die Verteidigung schwieriger organisieren, wenn der Strom fehlt und Kommunikation nicht funktioniert. Und übrigens, der Atlantic Council hat kürzlich eine Studie rausgebracht, die warnen auch davor, dass Russland eventuell auch Glasfaserleitungen in die Ukraine kappen könnte. Das haben sie auf der Krim schon einmal getan, 2014. Und das würde einen Großteil der Internetkommunikation in der Ukraine und wahrscheinlich auch darüber hinaus lahmlegen.
Sie haben ja schon Beispiele genannt, was in der Vergangenheit passiert ist. Da hat man es dann natürlich gemerkt im Nachhinein. Aber wie könnten wir denn jetzt erkennen, wenn es losgeht? Kann man das irgendwie vorher schon merken?
Cyberoperationen haben immer eine Vorbereitungszeit. Also man muss in der Regel, wenn man gravierende Effekte erzielen will, wie so ein Stromausfall, das braucht viel, viel, viel Vorbereitungszeit. Da reden wir über Monate bis Jahre. Das heißt, man muss im Vorfeld schon einen Angriffsvektor etablieren, Phishing-E-Mails rausschicken, eine Schadsoftware schreiben, die auf das Zielsystem zugeschneidet ist und so weiter. Und da vergeht Zeit. Das Problem ist, dass diverse Cybersicherheitsbehörden, darunter die amerikanische Cybersicherheitsagentur CISA, aber auch der Bundesverfassungsschutz schon vor einiger Zeit gewarnt hat, dass russische oder mit Russland assoziierte Angriffsgruppen sich für westliche kritische Infrastrukturen durchaus auch interessieren, neben der Ukraine. Das heißt, es könnte im schlimmsten Fall schon eine Art Hintertürzugang bestehen, aber wissen weiß man das in der Regel nicht vorher.
Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zu möglichen Cyberattacken durch Russland. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch für die Einladung.
Ja, und wir haben gerade schon über mögliche und bereits geschehene russische Cyberangriffe gesprochen. Nach genau so einer Attacke auf ukrainische Regierungswebseiten im Januar haben sowohl die EU als auch Deutschland Unterstützung angeboten.
Sie wollen allerdings nicht nur bei der Aufklärung helfen, sondern es soll auch eine EU-Initiative geben, die Führungskräfte in der Ukraine speziell für die Abwehr von Cyberangriffen ausbilden soll.
Doch hat die EU überhaupt die notwendigen Fähigkeiten dafür? Und was könnte Deutschland im Falle eines Cyberangriffs machen? Wie gut ist Deutschland auf digitale Attacken vorbereitet? Darüber sprechen wir mit Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung. Er arbeitete mehrere Jahre für deutsche Bundesbehörden im Bereich IT-Sicherheit. Hallo.
Ich grüße Sie.
Hallo. Wenn wir von digitalen Attacken sprechen, was meinen wir denn genau damit?
Ja, das kann unterschiedliche Aspekte beinhalten. Das kann, wie Herr Schulze gerade gesagt hat, zum Beispiel Spionage sein, das kann Sabotage sein, das können aber natürlich auch Operationen sein, die konventionelle militärische Operationen begleiten. Also ein ganzes Potpourri eigentlich an Maßnahmen, wo IT-Systeme ausspioniert und kompromittiert werden.
Das heißt aber, Deutschland muss sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Inwiefern?
Deutschland muss sich seit vielen Jahren mit diesem Thema auseinandersetzen und tut es auch. Und das ist sowohl im Bereich des Schutzes der deutschen Wirtschaft, aber auch der Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch der Behörden und unseres Parlaments wichtig. Wir haben ja gesehen, wie vor einigen Jahren auch das deutsche Parlament, der Bundestag, Ziel einer Cyberoperation wurde, um Informationen abzugreifen. Also da haben wir eine sehr, sehr große Angriffsfläche.
Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen aufeinanderdröseln. Also wer kümmert sich in Deutschland darum? Wer ist zuständig für den Schutz vor solchen Attacken?
Naja, zuallererst greift das Subsidiaritätsprinzip. Also die Bürgerinnen und Bürger, die kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch die großen Unternehmen sind in erster Linie selbst verantwortlich dafür, dass ihre IT-Systeme sicher sind. Bei den Behörden ist es dann schon ein bisschen anders. Natürlich müssen auch die sich um ihre IT-Sicherheit kümmern. Aber wir haben sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene dezidierte Organisationen, auf Bundesebene zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das hierbei technisch und nicht technisch unterstützt und gerade auch Behörden eben operativ unterstützt und die Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich durch Informationsaustausch.
Wenn wir mal an Begriffe wie Neuland denken oder auch anders gesagt an die doch sehr langsam vorangehende Digitalisierung. Wie dramatisch die Situation ist, auch im Bereich der Sicherheit, hat der Bayerische Rundfunk zum Beispiel letztes Jahr zusammen mit Zeit Online recherchiert. Dabei kam heraus, dass mindestens 100 deutsche Ämter, Regierungsstellen, landeseigene Kliniken, Stadtverwaltungen und Gerichte in den letzten 6 Jahren von Ransomware-Banden attackiert worden sind und das ja zum Teil auch lahmgelegt haben. Wir hatten hier bei Breitband darüber berichtet. Wie gut ist eigentlich Deutschland ausgestattet, wenn es um die Abwehr solcher Attacken geht?
Na, ich glaube, diese Frage haben Sie gerade schon zum Teil selber beantwortet. Wenn wir so viele Vorfälle sehen, dann können wir ja nicht sagen, dass wir gut aufgestellt sind. Zum einen muss man dann natürlich auch sehen, dass es sich hier in Anführungsstrichen nur um Cyberkriminalität handelt. Das heißt, um Akteure, die versuchen, mit so wenig Ressourcen wie möglich Geld zu erpressen. Und wir sprechen hier noch nicht über hochkomplexe Angriffe oder sehr, sehr gut ausgerüstete Akteursgruppen, wie sie zum Beispiel im Dienste der Russischen Föderation stehen. Und von daher haben wir hier noch einen langen Weg vor uns, aber auch da wieder gesagt, dass es hier nicht die Aufgabe des Staates ist, alle Firmen, alle Bürgerinnen und Bürger und alle Behörden zu schützen, sondern auch die Arbeit in diesen Organisationen selbst gemacht werden muss, weil wir haben einfach nicht genug Fachkräfte, um dass damit eine Behörde die ganzen Unternehmen in Deutschland damit versorgen kann und sie schützen kann.
Aber wie ist das zum Beispiel mit der kritischen Infrastruktur? Also wenn dann auf einmal, weiß ich nicht, gleichzeitig Wasserwerke und Stromnetze und sowas angegriffen wird, dann wird das doch zum Problem, oder?
Natürlich, also wir haben natürlich die punktuelle Unterstützung zum Beispiel durch die mobilen Einsatzteams des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik. Auch deren rechtlicher Auftrag ist es eben, kritische Infrastrukturen zu unterstützen bei solchen Vorfällen. Aber sollten wir mehrere Vorfälle parallel haben, die von diesen Institutionen nur mit Unterstützung bewältigt werden können, dann kommen wir schon langsam in ein ziemlich kritisches Fahrwasser rein.
Wenn wir jetzt mal Deutschland und auch Europa oder den westeuropäischen EU-Teil nehmen und den mit Russland vergleichen in Sachen Cybersicherheit und auch Möglichkeiten, Cyberattacken auszuführen, wer ist eigentlich besser aufgestellt? Lässt sich dazu was sagen?
Ich glaube, das ist objektiv sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube, was man sich anschauen muss, ist zum einen natürlich der Grad der Digitalisierung. Umso digitalisierter man ist und umso abhängiger man von digitalen Produkten und Dienstleistungen ist, umso größer ist natürlich auch die Angriffsfläche. Wenn man sich die Strategien der Länder anguckt, also beziehungsweise der EU im Vergleich mit Russland, kann man sicherlich ausmachen, dass der Ressourcenschwerpunkt in Russland darauf gelegt wird, offensive Operationen durchzuführen, Disruptionen und Spionage durchzuführen, während wir in der Europäischen Union bei den Mitgliedstaaten eher den Fokus darauf sehen, die eigenen Systeme abzusichern. Natürlich schließt sich das alles nicht aus, aber ich glaube, hier sind verschiedene Schwerpunkte gesetzt worden.
Wenn wir nochmal auf den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gucken, wir haben ja schon gerade eben viel darüber gesprochen, aber wie ist Ihre Meinung dazu? Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dort auch digitale Attacken stattfinden?
Also wir haben ja schon in den letzten Wochen Cyberoperationen gesehen, die wahrscheinlich Russland oder russischen Akteuren zuzuordnen sind, die in der Ukraine Behörden und andere Organisationen angezielt haben. Von daher ist es nicht nur wahrscheinlich, sogar ich glaube fast bewiesen, dass es dort russische Akteure gibt, die bereits in ukrainischen IT-Systemen rumstöbern, sie kompromittieren, versuchen Hintertüren dazulassen, Informationen abzugreifen und auch Disruptionen voranzutreiben.
Nun hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Januar der ukrainischen Regierung angeboten, Experten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zur Unterstützung und Aufklärung bereitzustellen. Und es sollen Experten in der Ukraine ausgebildet werden gegen künftige Cyberangriffe. Was halten Sie davon?
Ja, die Ausbildung von Expertinnen ist natürlich etwas, das findet nicht von heute auf morgen statt. Also für den aktuellen Konflikt, glaube ich, macht das nicht viel Sinn. Und gleichzeitig sollten wir vielleicht auch ein bisschen weniger arrogant sein, um zu denken, dass wir den Ukrainerinnen dort unbedingt helfen könnten. Denn im Endeffekt befinden sie sich seit mehreren Jahren im digitalen Konflikt, in einer digitalen Austragung mit russischen Akteuren und kennen sich sehr gut mit den russischen Akteuren dann eben auch aus, ob das nun die behördlichen Mitarbeiterinnen sind oder die, die in Firmen dort arbeiten. Von daher müssen wir gucken, was wir dort wirklich leisten können. Der Punkt, Personen aus unserem Bestand, sage ich mal, zu entsenden, ist auch eher so fraglich, denn viele Arbeit bei der Unterstützung von Vorfällen kann man natürlich remote machen. Die Abstimmung der nationalen Computer Emergency Response Teams findet sowieso dauerhaft international statt, auch remote. Das heißt, die Vorteile, die man hat, dort Personen hinzuschicken, liegen natürlich daran, dass man dann vertrauensvoller zusammenarbeiten kann und dass man wahrscheinlich effizienter arbeiten kann. Aber es ist überhaupt nicht notwendig, Personen zu entsenden, um dort helfen zu können. Und vielleicht als letzten Punkt noch, wir haben zum Beispiel seit gestern einen Artikel gesehen, der nicht von einem Staat selber, sondern von einer Firma, in diesem Fall Microsoft, einer amerikanischen Firma, veröffentlicht wurde, der ganz viele Informationen über russische Bedrohungsakteure bereitstellt, obwohl keine Microsoft-Produkte betroffen sind. Es handelt sich um Actinium. Und die Firma macht das eben deswegen, weil sie die ukrainische Seite hierbei unterstützen will. Und da ist auch die Frage, inwieweit natürlich auch die amerikanische Regierung hier mit den Unternehmen gesprochen hat, da unterstützend einzuwirken. Denn diese Informationen liegen vor allem bei den IT-Sicherheitsunternehmen vor, nicht notwendigerweise bei den Behörden.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wenn es tatsächlich zu so einer Verschärfung der Auseinandersetzung kommen sollte, zu einem Angriff Russlands auf die Ukraine, wie stark schätzen Sie die Bedrohung für uns ein, also für uns, unser digitales Netz? Kommt es da eventuell zu Kollateralschäden?
Das ist immer schwer hervorzusehen, aber es gibt zum Beispiel in der Vergangenheit Operationen, die eigentlich das Ziel der Ukraine hatten, NotPetya zum Beispiel, und sich dann weltweit verbreitet haben und Millionenschäden bei Firmen und Behörden auf der ganzen Welt angerichtet haben. Von daher sind Kollateralschäden, die auch über die ukrainischen IT-Systeme hinausgehen, auf keinen Fall auszuschließen. Auch deswegen haben die amerikanischen Behörden bereits davor gewarnt, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, hierauf müssen wir uns gefasst machen oder zumindest vorbereitet sein und wissen, wie wir dann reagieren.
Sagt der IT-Sicherheitsexperte Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, und ein Thema, das auch für Schlagzeilen gesorgt hat in den letzten Tagen, ist der Konflikt um RT Deutschland und die Deutsche Welle. Russland hatte ja der Deutschen Welle in Moskau in dieser Woche die Sendelizenz entzogen, als Reaktion auf die Sperrung des russischen Staatssenders RT Deutschland durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg aufgrund fehlender Sendelizenz, die nach deutschem Recht beantragt werden muss. Das hatte RT Deutschland nicht getan. Alle Details zu diesem Konflikt haben die Kolleginnen vom Deutschlandfunk in der Sendung Medias Res gestern zusammengetragen und diskutiert, und die Sendung finden Sie in unserer DLF-Audiothek.
Breitbandbesprechung.
Es ist ein elementares Grundrecht, die Freiheit der Presse. Laut Artikel 5 Grundgesetz haben Journalisten das Recht, ungehindert berichten zu können, ohne Gefahr für Leib und Leben befürchten zu müssen. Das ist schlicht ein elementarer Bestandteil unserer Demokratie.
Dieser aber gerät im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr unter Beschuss, weil Angriffe gegen Journalistinnen, vor allem bei Demonstrationen, seit Beginn der Corona-Pandemie stark zugenommen haben, hat die Organisation Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr Deutschland in ihrer Rangliste der der Pressefreiheit heruntergestuft.
Vor allem Gegner der Corona-Maßnahmen sind es, die Berichterstattung unterdrücken und damit Raum schaffen wollen für ihre eigenen Behauptungen und Verschwörungsmythen. Die Bedrohung ist inzwischen so groß, dass Journalistinnen Begleitschutz erhalten müssen, der teilweise sogar von Ehrenamtlichen ausgeführt wird. Die Initiative Between the Lines zum Beispiel bietet diese Möglichkeit an.
Und wir reden darüber mit Finn Becker von WÜKritik. Er ist 18 Jahre alt, macht gerade Abitur. Und sein Name Finn Becker ist ein Synonym. Um sich zu schützen, möchte er hier nicht mit seinem echten Namen angesprochen werden. Du bist in deiner Freizeit auf Demonstrationen unterwegs und berichtest von dort unter dem Twitter-Account WÜKritik.
Ja, wer ist WÜKritik?
Ja, WÜKritik ist im Prinzip ein kleiner Zusammenschluss von zwei Journalisten hier aus Dresden, die quasi regelmäßig über politische Veranstaltungen, insbesondere Demonstrationen, berichten. Und im letzten Jahr hat sich das dann ja ziemlich stark auf halt verschwörungsideologische, also Querdenken-Proteste beschränkt.
Warum geht ihr denn auf diese Demonstrationen, trotz dieser ganzen Gefahren?
Ja, es ist meiner Meinung nach wichtig, auch wenn diese Demonstrationen quasi eine gewisse Gefahr auch mit sich bringen und inzwischen in einer sehr hohen Frequenz stattfinden, nicht wegzuschauen, dran zu bleiben, darüber zu berichten, was dort passiert, über die antisemitischen Chiffren, die dort verwendet werden, über Übergriffe auf die Presse. Und da halt eben dran zu bleiben und nicht wegzuschauen, finde ich ganz wichtig, um immer wieder aufzuzeigen, wie gefährlich auch diese Bewegung ist.
Wir hören auch immer wieder davon, wie Übergriffe auf Journalistinnen stattfinden. Auch die Süddeutsche Zeitung hat einen längeren Artikel in dieser Woche dazu geschrieben. Wie ist es bei euch konkret? Wie reagieren die Leute auf euch?
Ja, das unterscheidet sich, aber im Prinzip lässt sich auf alle Fälle sagen, dass wenn man dort irgendwie als Pressevertreter auftritt, mit einer Kamera beispielsweise, man direkt als Feind markiert ist. Man gehört quasi zu dem System, was man irgendwie überwinden will, gegen das man demonstriert. Und dementsprechend enden dann teilweise auch diese Anfeindungen in physischer Gewalt. Und da bleibt es halt nicht nur bei verbalen Anfeindungen. Gerade im Hinterland, in Städten, wo sonst nicht so genau hingeschaut wird, wo vielleicht die Demo-Teilnehmenden keine Presse gewöhnt sind, ist man da häufig sehr, sehr aggressiv. Aber auch in den Großstädten.
Ihr werdet gejagt, geschlagen, beschimpft. Du musstest selber schon mal ins Krankenhaus im letzten Mai, wurdest bewusstlos vorhergeschlagen. Habt ihr denn keine Angst, dort unterwegs zu sein?
Ja, was heißt Angst? Also wir sind natürlich, wenn wir von diesen Demonstrationen berichten, immer hellwach. Inzwischen, ihr habt es ja auch gerade schon erwähnt, sind wir sogar häufig mit Begleitschutz unterwegs, um irgendwie einigermaßen sicher arbeiten zu können, aber na klar, die Anspannung ist natürlich riesig und das Gefahrenpotenzial nimmt aktuell eher zu, sodass auch die Anspannung zunimmt, wenn man von diesen Demonstrationen berichten will.
Ihr lasst euch von der ehrenamtlichen Initiative Between the Lines begleiten. Kannst du mal beschreiben, wie das genau abläuft, diese Begleitung?
Ja, also am besten, noch besser können das bestimmt die selber beschreiben, aber es läuft meistens halt so ab, dass man einfach anfragen kann und dann zwei oder drei BegleitschützerInnen quasi mitbekommt, die dann einfach dafür da sind, deeskalativ irgendwie auf Demo-Teilnehmende, die einen bedrängen, irgendwie einzuwirken und im Prinzip uns ein bisschen den Rückhalt geben, frei berichten zu können und notfalls auch dazwischen gehen, falls es zu ernstzunehmenden körperlichen Angriffen kommt.
Aber sind die dann nicht auch Teil, also ich stelle mir das auf so einer Demo ja doch extrem bedrohlich vor, wenn da Dutzende von Leuten vielleicht auf einen einstürmen oder so. Was kann dann so ein Begleitschutz ausrichten, der vielleicht auch nur aus zwei, drei Leuten besteht?
Naja, also im Prinzip geht es halt dann darum, irgendwie ein bisschen Zeit zu gewinnen, sich zu entfernen, vielleicht erstmal mit Worten versuchen zu erklären, dass es hier Presse ist, die nur ihre Arbeit macht und gegebenenfalls dann irgendwie die paar Sekunden gut zu machen, dass wir dann im Notfall halt auch wegrennen können. So schlimm ist es ja teilweise schon.
Auch die Polizei ist ja da mit in der Verantwortung und da gibt es verschiedene Schutzkonzepte, die unterschiedlich gut in den einzelnen Bundesländern funktioniert. Welche Erfahrungen macht ihr mit der Polizei? Schützt die euch auch?
Ja, auch das kann man nicht irgendwie so generell beantworten, die Frage. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also gerade bei Großveranstaltungen, wo klar ist, dass auch viel Presse vor Ort ist, ist meistens auch die Polizei mit einem großen Aufgebot vor Ort und begleitet das Ganze fußläufig. Aber wenn es dann gerade ja um die Proteste geht, wo vielleicht nicht erwartbar ist, dass da viele Medienschaffende irgendwie das Ganze beobachten, ist auch die Polizei meist sehr zurückhaltend und begleitet die Aufmärsche teils auch nicht fußläufig, sitzt nur vorne und hinten im Polizeiauto, was für uns Journalistinnen quasi ja ziemlich problematisch wird, wenn es zu ernstzunehmenden Anfeindungen kommt und wir quasi keine Ansprechpartner haben, bei denen wir irgendwie Schutz finden.
Wie erklärt ihr euch denn diesen Hass auf Journalisten?
Ja, also im Prinzip, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, geht es, glaube ich, bei vielen ganz groß darum, durch diese Verschwörungserzählung hervorgerufen, dass man quasi ja sich im Kampf gegen so eine geheime Macht befindet, die im Hintergrund irgendwie die Geschehnisse lenkt. Dazu gehören PolitikerInnen, die Wissenschaft, aber eben auch die Medien. Und stellvertretend für die sind wir natürlich dann vor Ort und berichten. Und da gilt es irgendwie quasi das System, das man bekämpfen will, irgendwie ja abzuwerten, um sich vielleicht auch selber aufzuwerten. Und diese Gewalt ist vielleicht ein Ausdruck dieser Abwertung, den man quasi dem verhassten System ja entgegenbringt.
Wir sprachen mit Finn Becker von WoKritik über die Gefahren bei der Berichterstattung über Corona-Demonstrationen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ein Bankkonto zu eröffnen oder ein Kartenlesegerät für sein Geschäft zu bekommen, das ist bei uns hier in der Regel kein Problem, denn die nächste Sparkassen- oder Bankfiliale ist selten weit weg. Doch in vielen Ländern gibt es entweder keine Filialen, die Finanzdienstleistungen anbieten, oder sie sind für die meisten Menschen unerschwinglich.
Weltweit gibt es geschätzt 1,7 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Dabei ist die Möglichkeit, Überweisungen zu machen oder Kredite aufzunehmen, wichtig, um Geschäfte machen zu können. Katharina Nicolait hat sich angeschaut, wie Fintech-Unternehmen diese Lücke schließen wollen.
Gleich ist Mittagszeit. Dann werden im kleinen Burgerladen Burger Roy im Univiertel von Mexico City viele hungrige Studenten einfallen. Die ersten trudeln schon herein. Eine Frage, die Rodrigo Limón Pichardo immer stellt, wenn er eine Bestellung aufnimmt, ist die nach der Bezahlart. Denn auch wenn die Burger nur 2 oder 3 Euro kosten, will nur ein Drittel der Kunden mit Bargeld bezahlen.
Los chicos del. Die meisten unserer Gäste nehmen lieber die Karte. Hier in der Gegend gibt es kaum Bankautomaten, deshalb haben die meisten kein Bargeld bei sich. Kreditkarten akzeptieren zu können, ist essentiell, um etwas verkaufen zu können. Täten wir es nicht, wären wir schon längst vom Markt verschwunden.
Ein klassisches Kartenlesegerät einer großen Bank ist für die kleine Burgerbraterei mit den vergleichsweise geringen Einnahmen aber viel zu teuer. Denn je weniger man einnimmt, desto höher sind im Verhältnis die Kosten.
Für ein Kartenlesegerät berechnet eine Bank dir entweder eine Miete oder einen Prozentsatz deiner Umsätze. Wenn du monatlich weniger als umgerechnet 650 Euro machst, kostet die Miete um die 200 Euro. Deswegen nutze ich lieber Kiwi.
Kiwi ist ein Fintech-Startup. Das steht für Finanztechnologie und bedeutet, Finanzdienstleistungen mit Hilfe von Technologie anzubieten. Im Wesentlichen basiert es auf einer App. Um die zu nutzen, braucht es lediglich ein Referenzkonto bei einer Bank, ein Smartphone und ein Kartenlesegerät.
Es ist ein Apparato muy sencillo.
Das ist ein sehr einfacher Apparat. Dieser hier kostet 25 Dollar, der hier 7. Der Unterschied ist, dass der eine Karten auch kontaktlos akzeptiert, während bei dem anderen die Karte durchgezogen werden muss.
Mit einem Rutsch zieht Jorge Mojila seine Karte durch den Schlitz. Er ist einer der Gründer des Bezahlsystems Kiwi und hat die App mitentwickelt. Auf dem Display des Handys erscheint nun ein Bild, das aussieht wie ein Taschenrechner.
Dann gibst du in der App den Betrag ein, 25, drückst auf Kassieren und schon ist bezahlt.
Für jede Kiwi-Transaktion wird eine Provision von 3% fällig. Rodrigo Limón Pichardo schlägt die auf die Rechnung auf. Die Kunden sind das auch von herkömmlichen Kreditkartenzahlungen gewohnt und akzeptieren es. Nicht nur in Lateinamerika werben viele Fintech-Anbieter um Kunden. Im ostafrikanischen Kenia ist der bargeldlose Zahlungsverkehr noch deutlich weiter verbreitet als beispielsweise in Mexiko. Über M-Pesa nehmen nicht nur Händler oder Taxifahrer Zahlungen entgegen, sondern jeder, der ein Handy hat, schickt und sendet darüber Geld. Seit Corona werden selbst Kleinstbeträge wie 10 Cent für ein Busticket so angewiesen. Bonivaniera hat kein Konto, ihm reicht sein Telefon.
Mit M-Pesa ist es sehr einfach für mich, Geld zu schicken oder zu erhalten. Und man muss nicht mit viel Geld in der Tasche rumlaufen. Selbst wenn dein Handy gestohlen wird und dein ganzes Geld bei M-Pesa ist, solange sie deine PIN nicht haben, können sie nichts abheben.
Dieser Sicherheitsaspekt ist ein wichtiger Faktor, warum Fintech in Entwicklungsländern so erfolgreich ist. Entscheidend ist aber etwas anderes. Bislang hat der überwiegende Teil der Menschen im globalen Süden keinerlei Zugang zu Finanzdienstleistungen, sagt Dr. Felix Schneider, der bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, für den Bereich Fintech zuständig ist.
Und genau dieser Zugang, der auch als Financial Inclusion bezeichnet wird, ist aber eine der wichtigsten Voraussetzungen für Teilhabe und wirtschaftliche Weiterentwicklung.
Als Institution der deutschen Entwicklungszusammenarbeit achtet die DEG bei der Finanzierung der Start-ups darauf, dass möglichst viele Menschen von den neuen Technologien profitieren. Manchmal werden dabei ganze Entwicklungsstufen übersprungen.
So wird es in einigen Regionen der Welt gar nicht erst dazu kommen, dass Banken flächendeckend Filialnetze aufbauen, weil der Großteil der Produkte via Internet verfügbar gemacht wird. Und gerade für Menschen, die in entlegenen, ländlichen Regionen leben, ist es dann natürlich ein großer Vorteil.
Zu den Finanzprodukten, die von Fintech-Unternehmen angeboten werden, gehören auch Kredite. Bonivaniera kann inzwischen über sein Handy nicht nur Zahlungen abwickeln, sondern sich auch Geld leihen. Er nutzt dieses Darlehen dann, wenn er etwas kaufen will, aber sein Guthaben dafür nicht ganz reicht.
Aber es kostet jeden Tag Zinsen. Und wenn man zu lange für die Rückzahlung braucht, hat man schnell sehr viel mehr Schulden, als man geplant hatte. Deshalb sollte man Folisa nur für sehr kleine Beträge und nur für sehr kurze Zeiträume nutzen.
Bonivaniera kennt einige Menschen, die durch diesen sehr leicht zu erhaltenen Kredit in ernsthafte Schwierigkeiten gerieten. Das sei durchaus ein Problem, meint Felix Schneider.
Also Menschen, die weniger oder teilweise gar keine Erfahrung mit Finanzprodukten haben, kommen jetzt durch die Fintech-Modelle teilweise erstmalig mit diesen Finanzprodukten in Berührung. Und umso wichtiger ist es, dass die angebotenen Bankprodukte fair und transparent ausgestaltet sind.
Deswegen verlangt die DEG von den von ihnen finanzierten Start-ups die Einhaltung entsprechender Richtlinien. Zurück in Mexico City. Auch das von der DEG finanzierte Startup Kiwi bietet Kredite an. Unternehmer können über die App beispielsweise Ratenzahlungen vereinbaren. Für den Kleinunternehmer Rodrigo Limón Pichardo ist es vor allem wichtig, sich Geld für sein Unternehmen leihen zu können. Basierend auf seinen Umsätzen hat Kiwi errechnet, wie hoch sein Kreditrahmen ist. Über den kann er unkompliziert verfügen.
Wenn ich Geld brauche, kann ich es mir einfach leihen. Kiwi zieht den Betrag dann später von meinen Einnahmen ab. Keine Bank würde das machen.
Für ihn als Besitzer eines kleinen Restaurants, der manchmal Schwierigkeiten hat, eine Getränkelieferung auf einen Schlag zu bezahlen, ist ein solches Fintech-Angebot also tatsächlich eine große Hilfe.
Katharina Nicolait mit einem Bericht darüber, wie Fintech-Unternehmen im globalen Süden Zugang zu Finanzdienstleistungen verschaffen.
Bevor wir uns hier verabschieden, ich muss noch mal kurz mit dir über die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten bei Querdenker-Demos reden. Mich erschreckt das immer noch so sehr, mit welcher Selbstverständlichkeit das inzwischen so hingenommen wird, dass das passiert. Aber wir leben doch nicht in so einer Bananenrepublik, sondern das ist doch immer so eine der Säulen der Demokratie, ist der Journalismus. Oder liege ich da irgendwie falsch? Hast du dich da inzwischen dran gewöhnt, davon zu hören und zu lesen?
Überhaupt gar nicht. Und was mich eben in diesem Zusammenhang am meisten empört oder irritiert ist, dass es eben nicht mehr kein Image-Schaden ist, wenn ich Journalisten angreife. Also es ist sozusagen nicht so schlimm. Also man vergreift sich da in der Selbstwahrnehmung der Leute, die das machen, überhaupt gar nicht. Und was ich eben auch dachte, so einerseits finde ich, ist es ein Armutszeugnis, dass Ehrenamtliche jetzt hier einspringen müssen, um die Journalisten zu schützen, damit die im Zweifel abhauen können oder sich selbst in Schutz bringen können. Und andererseits zeigt es aber auch, in was für schwierigen Situationen die Polizei ist. Also sie ist einerseits für alle da, sie muss dann die Presseausweise kontrollieren, sie kann ja nicht sofort eingreifen, sondern muss es sich anschauen. Und das sind Dinge, glaube ich, die gesellschaftlich viel breiter diskutiert werden müssen.
Aber ist da nicht auch das Problem, dass die Polizei zum Teil ja vielleicht gar nicht um die Bedeutung der Presse so weiß, sondern auch eher Journalistinnen und Journalisten als Gegnerinnen wahrnimmt und gar nicht so sehr, man steht ja eigentlich auf der gleichen Seite, man möchte die Demokratie schützen, oder?
Ich glaube, das ist wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Sachsen weiß ich, da gibt es eine sehr starke Initiative und sehr starke konstruktive Verbindung zwischen Journalistenverbänden und der Polizei, die da gemeinsam Maßnahmen erarbeitet haben und auch ein Bewusstsein entwickelt haben. Offenbar ist es in anderen Bundesländern eben nicht so gut entwickelt.
Ja, hoffentlich bleibt es nicht nur bei Sonntagsreden, sondern vielleicht tut sich ja tatsächlich doch mal irgendwas. Mich bedrückt das tatsächlich sehr.
Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit Breitband.
Es verabschieden sich Vera Linz und
Martin Böttcher.
Und wir sagen Tschüss.